Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Hier treffen heute zwei Salat-Queens aufeinander. Zwei, die immer Pasta essen könnten. Okay, gut, wer kann das nicht? Und zwei, die sich lange nicht gesehen haben. Die Moderatorin Charlotte Melan, besser bekannt, und zwar sehr bekannt, als Vis-à-vis, lernte ich vor einigen Jahren bei einem Essen kennen. Garnelen gab's und tausend Themen. Die 1987 in Ost-Berlin geborene Podcasterin ist blitzgescheit, lustig und besitzt eine Popcorn-Maschine. Was ich allerdings erst in dem nun folgenden Gespräch erfahre. Der Einstieg, Sie werden es gleich hören, nimmt sich eines Themas an, das viele kennen. Das schlechte Gewissen, wenn man sich länger nicht gemeldet hat. Warum schiebt man es dann noch länger auf? Ist irgendwann auch zu viel Zeit vergangen? Schnell springen wir dann in die ersten Salatschüsseln und Suppentöpfe, sprechen über Gurken und Blutwurst, Diabetes Typ 1 und Long-Covid, Spaghetti mit Zucker und eine Met-Torte. Sachen gibt's. Lotte, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast und jetzt endlich zu Gast bist bei Toast Hawaii. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich wirklich auch ganz, ganz doll. Wir haben ja gerade schon kurz off-air gesprochen, wenn man das verraten darf, dass wir uns schon viel zu lange nicht gehört und nicht gesehen haben. Und als ich die Einladung bekommen habe, war ich so, oh ja, bitte. Weil ich mich irgendwann auch gar nicht mehr getraut habe, mich bei dir zu melden, weil es so lange her ist. Kennst du dieses Problem? Ich bin dann in so einem Strudel von schlechtem Gewissen, ja, dass ich dachte, dann melde ich mich lieber gar nicht mehr, weil du vielleicht enttäuscht bist, weil ich mich nicht mehr gemeldet habe. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass du dich quasi auf eine Art über Ecken gemeldet hast. Und jetzt hören wir uns wieder.
Das Essen, es ist der Essen verbindet, im besten Sinne. Aber lass uns ruhig quer einsteigen, auch wenn das mit Essen auf dem ersten und zweiten Blick gar nicht so viel zu tun hat. Aber ich glaube, das, was du angesprochen hast, das geht relativ vielen Menschen so. Mhm. Und manchmal ist das vielleicht auch berechtigt. Ich glaube aber, dass man sich zu viele Gedanken darum macht und für den anderen so komisch mitdenkt und nie dieses Regulativ hat, ist der andere wirklich gerade? Denkt er das wirklich? Oder steigere ich mich hier in irgendwas rein? Und manchmal sind es, finde ich, so Kleinigkeiten, dass man dann sagt, guck mal, hier ist so ein türkiser Vorhang. Ich musste gerade an dich denken. So. Und wenn der andere dann Lust hat, sich drauf einzulassen, weißt du, auf so eine Nachricht, dann kommt ja eh was.
Ich glaube, ich bin in dem Prozess, in dem ich das auch verstehe, dass ich mir weniger Gedanken darüber machen sollte, aber ich habe dieses Problem leider schon relativ lange und habe wirklich dadurch schon richtig krasse Freundschaften verloren. Einfach nur aufgrund von diesem, das ist ja dann, wenn man einmal da drin steckt und denkt, die andere Person ist irgendwie enttäuscht und sauer, dann fängt ja dann dieser Kreislauf an, aus dem man nicht mehr rauskommt. Und das ist bei mir, würde ich sagen, fast schon so ein bisschen pathologisch, weil ich habe wirklich, also zwei meiner engsten besten Freunde auf diesem Wege verloren, weil ich nicht mehr in der Lage war, mich zu melden. Das ist wie Briefe, die man nicht öffnet und der Haufen wird größer und größer und größer und größer und die Überwindung, diese Briefe aufzumachen, ist irgendwann einfach nicht mehr, also das, ich kriege das nicht mehr hin. Ich bin aber echt gerade an einem Punkt, wo ich viel darüber nachdenke und ich glaube, ich sage das jetzt, ist natürlich total bescheuert, weil also wenn man sagt zum Beispiel, man hört auf zu rauchen und sagt das öffentlich, um diesen Druck zu haben, dass man es dann macht, vielleicht ist das jetzt der Punkt, warum ich sage, ich bin gerade so weit, dass ich sage, ich melde mich wieder bei diesen Personen nach wirklich Jahren, um das aufzubrechen, weil das halt bescheuert ist. Es ist komplett bescheuert.
Es kann natürlich sein, dass man an einem Punkt ist, an dem eine Freundschaft dann auch vielleicht schon morsch geworden ist. Ja. Ne? Und zwar gar nicht unbedingt durch das sich nicht melden, sondern vielleicht liegt dem auch was zugrunde, dass man sich eine Zeit lang nicht gemeldet hat oder so. Und plötzlich spürt man, man ist an ganz unterschiedlichen Stellen im Leben. Das kann ja auch passieren. Mhm. Ne? Und nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn einem was an einem anderen liegt, sollte man das schon probieren, auch auf die Gefahr hin, vielleicht einen Korb zu kriegen.
Ja.
I don't know.
Total.
Toller Einstieg, also ein ganz anderer Einstieg. Es geht nicht ums Essen, aber um die Seele so ein bisschen. Und wenn du jetzt, wenn es so eine imaginäre Aufstellung, so eine Statistik gäbe, die dir am Ende deines Lebens überreicht wird und da steht drauf, was du am häufigsten gegessen hast, abgesehen von Brot? Was denkst du, wären die drei Lebensmittel?
Das wird jetzt vielleicht manche Menschen schockieren, aber Salat.
Ist das schon der Schock?
Dich schockiert es anscheinend nicht. Weil ganz viele Leute, wenn ich sage, dass eins meiner Lieblingsessen Salat ist, reagieren ganz viele Leute ganz irgendwie geschockt, als wenn es wirklich was total Lames wäre. Und ich bin aber die Salatkönigin. Ich mache die krassesten Salate auf der Welt.
Oh, da reden wir gleich drüber.
Welt,
ja. Das machen wir. Das finde ich gut. Salat kriegt gleich richtig viel Platz.
Ich liebe Salat.
Ich auch.
Und Pasta, ganz klar, in allen Farben und Formen. Ich könnte eigentlich immer Pasta essen. Und Suppe. Ich habe permanenten Suppenhieber und das ist auch etwas, was viele Leute nicht verstehen können. Ich dachte früher immer, dass das oft so damit zusammenhängt, wenn man zum Beispiel mal so einen Katertag hat und man eigentlich Durst hat und dann der Körper nach Suppe verlangt. Ich dachte immer, das ist das Ding. Aber ich habe auch ohne Kater, merke ich, seitdem ich keinen oder kaum noch Alkohol trinke, habe ich immer Bock auf Suppe. Das sind die drei Sachen, mit denen kriegt man mich immer. Und am besten alle drei Sachen auf einmal zusammen. Das ist das Tollste.
Ja, das stimmt. Das ist gar nicht verkehrt. Also dann wahrscheinlich die Suppe als Vorspeise. So ist es ja in der Regel. Dann ich liebe es zum Beispiel Salat zu Pasta zu essen. Ich mag das gerne. Du hast dich mit Ernährung jetzt aus ernsteren Gründen ein bisschen mehr beschäftigt wahrscheinlich. Ja. Du bist auf Diabetes 1 getestet worden und bist positiv. Wie lange schon? Wie lange weißt du das schon?
Ich bin jetzt seit Dezember 2021, also 2,5 Jahre habe ich jetzt Diabetes Typ 1.
Okay, das heißt, du hast dich jetzt schon darauf, du bist eingespielt, du hast dich damit wahrscheinlich zwangsläufig einigermaßen arrangiert. Vielleicht erzählst du da gleich ein bisschen was von. Aber was da ja auch eine Rolle spielt, offenbar, wenn man Kohlenhydrate isst, also wenn man stark glukosehaltige Lebensmittel zu sich nimmt, dass man als Vorspeise unbedingt Salat oder Gemüse essen soll. Tust du das aus dem Grund schon häufiger?
Also am Anfang, als ich die Diagnose bekommen habe und dann gehört habe, dass das so ein Trick ist, was mir vorher gar nicht so bewusst war, dass man eben sagt, erst die Proteine und dann später erst das Fett und die Kohlenhydrate. Am Anfang habe ich das ganz extrem gemacht, fast schon so ein bisschen zwanghaft. Also ich habe wirklich, bevor, egal was ich gegessen habe, ich habe immer einen Gemüseteller irgendwie mit rohem Gemüse vorher gegessen. Und irgendwann ist mir aber bewusst geworden, dieser Trick oder es ist ja nicht mal ein Trick, aber diese Art und Weise des Essens und damit auch positiv den Blutzucker zu beeinflussen, das ist toll und das kann auch bei gesunden Menschen und bei gesunden Blutzuckerspiegel sich auf jeden Fall positiv auswirken. Aber bei Typ 1 Diabetes ist es halt so viel komplexer und so viel schwieriger, diese ganze Problematik mit dem überhaupt nicht mehr vorhandenen Insulin auszugleichen. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und dann habe ich immer gemerkt, ey, komm, es ist okay, du musst nicht jedes Mal einen Teller Gemüse vorher essen und ich muss auch nicht jedes Mal in der Reihenfolge, weil am Ende des Tages spritze ich Insulin. Das ist das, was mir dabei hilft, dann die Dinge zu verarbeiten und oft klappt es auch trotzdem nicht, ob man jetzt, also egal wie viel man spritzt, es ist eine sehr, sehr unberechenbare Sache so oder so schon und dann hat man halt das Gefühl, das ist eben so ein bisschen eine zusätzliche Aufgabe, die man sich eigentlich auch sparen kann. So. Aber gesund ist es natürlich trotzdem, so für den ganzen Stoffwechselprozess und so. Das möchte ich auf jeden Fall nicht
einschränken. Ja, eine zweite Sache, die sowas geworden ist, wie so ein Trend, wie diese komischen rosa, komischen Tassen, die plötzlich alle, diese, was ist denn das? Fang an, kann ich eine Tasse, eine...
Du meinst diese Becher, ne?
Ja, so eine Mischung aus Kanne und keine Ahnung, was das ist. Es gibt so diese komischen Trends und einer dieser Trends, die man aber irgendwie nicht so richtig anfassen kann, ist so Apfelessig, ne? Also dass auch Apfelessig gerade so wahnsinnig, dieses uralte Hausmittel, mit dem man Haare weich kriegt und Kalk weg und von innen ist auch alles, also es ist ein vielseitig verwendbares, tolles Naturheilmittel auch. Aber auch das wird ja, auch da wird geraten, vor Mahlzeiten natürlich mit Wasser verdünnt, Apfelessig zu sich zu nehmen, damit die Glukosewerte nicht so durch die Decke gehen. Auch das ist bei Typ 1 Diabetes, wie du wahrscheinlich sagst, jetzt fällt nicht so ins Gewicht.
Ja, genau das. Also am Anfang habe ich wirklich alles probiert. Ich habe alles gemacht, was ich machen konnte und jeden auch solcher Tipps auch angenommen. Und dann ist mir aber irgendwann bewusst geworden, es gibt, wie gesagt, erstens so einen krassen Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes und einfach einem gesunden, normalen Blutzucker und einem, der nur noch durch außen, durch Insulin reguliert werden kann und nicht mehr durch die eigene Bauchspeicheldrüse. Und dann ist mir eben bewusst geworden, all diese Tipps und Tricks, die gelten nicht bei Typ 1 Diabetes. Und deswegen ich verstehe auch immer, mir schicken auch viele Leute so Sachen, auch meine Familie und Freunde, und das ist auch immer total lieb gemeint, aber ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ach scheiße, es ist Typ 1 Diabetes, deine Bauchspeicheldrüse funktioniert nicht mehr, es gibt kein Insulin mehr, du kannst da machen, was du willst. Wie gesagt, all diese Sachen können sich irgendwie minimal positiv auswirken, aber den eigentlichen Einfluss, den kann man nur darauf nehmen, dass man sich Insulin spritzt, und alles andere ist am Ende des Tages irgendwie eigentlich irgendwie ein bisschen irrelevant. So.
Ist Typ 1 Diabetes eigentlich immer genetisch?
Nee. Typ 1 Diabetes kann auch durch Umwelteinflüsse hervorgerufen werden. Das ist aber alles auch immer noch nicht so ganz richtig erforscht. Aber man geht eben davon aus, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die zum Beispiel auch im Kindheitsalter schon Typ 1 bekommen durch auch schwere Viruserkrankungen zum Beispiel. Und ja, das ist ja wahrscheinlich auch bei mir der Auslöser gewesen. Also ich habe keine genetische, wie heißt es, Prädisposition. Bei mir zum Beispiel sind auch, weil es gibt ja so verschiedene Autoantikörper, die dann darauf hinweisen, wie und wann und wo auch Diabetes vielleicht schon da war und dann durch einen Trigger zum Beispiel ausgebrochen ist. Aber das ist bei mir auch alles ein bisschen anders. Ja, es ist sehr komplex, aber grundsätzlich kann man sagen, dass es eben sowohl genetische Faktoren hat, als auch einfach, wie gesagt, Umwelteinflüsse und eben auch leider zum Beispiel durch Covid ausgelöst werden kann, wie das ja bei mir der Fall war.
Long-Covid hast du nämlich auch. Okay. Kommen wir zu was Positivem zwischendurch, einfach zur Salatkönigin. So, also deswegen bin ich sehr gespannt, warum du dich selbst als Salatkönigin bezeichnest. Und es ist so schade, dass Leute Salat immer noch so abtun, ne? Als wäre das, als würden wir immer noch so, weiß ich nicht, 1970 auf so einer Autobahnraststätte, als wenn einem so eine geviertelte, traurige, deprimierte Tomate zugeschoben wird und so 3-4 Blätter Kopfsalat. So ist es ja nicht.
Ich glaube, die Simpsons sind auch ein bisschen schuld. Kennst du diesen Song, den Bart Simpson da gesungen hat? Man findet keine Freunde mit Salat. Man findet keine Freunde mit Salat. Und ich glaube, das hat auch was kaputt gemacht bei vielen Leuten. Und ich habe irgendwann auch den Song dann umgedichtet und habe gesagt, man findet viele Freunde mit Salat. Und habe, ich weiß nicht warum, irgendwas in mir, und das ist ja jetzt auch gut, weil wie gesagt, Salat ist ja auch, das kann ja auch für mich nichts Schlechtes sein. Ich habe irgendeinen ganz krassen, also irgendwas in mir verlangt permanent nach Salat, und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann angefangen habe, die geilsten Salatkreationen zu machen, und das begleitet mich schon sehr, sehr lange. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich schon als Kind Salat geliebt habe und ich das nie verstanden habe und bis heute nicht verstehen kann, wie Menschen das nicht fühlen können. So eine geile Mischung aus kranken Karotten und den frischesten Gurkenscheiben und dazu irgend so eine geile Vinaigrette. Es gibt halt, also, und Körner, ich liebe Körner im Salat.
Oh,
und,
ja.
Und vielleicht auch ein bisschen Parmesan. Und
ja.
Also es gibt halt unzählige Möglichkeiten. Die Frage ist, wie tief wollen wir da jetzt reingehen?
Wir gehen da so tief rein, dass wir, also wir springen nicht vom Zehner, aber vom Fünfer inhaltlich, würde ich sagen. Denn Salat ist für viele eben auch noch so ein, ja, so ein kleiner Beilagensalat, der ist nicht spektakulär. Man kann Salate pimpen und man kann auch, es hören auch vielleicht ein paar Leute zu, die nicht für sich alleine kochen, die noch für Kinder kochen und Kinder haben dann keinen Bock auf Salat. Und man kann das eben, wie du sagst, durch Parmesan, den man so ein bisschen rüber macht, oder geröstete Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Sesam, Pinienkerne, also es gibt so unglaublich viel Pistazien, dann ist das so, oh Gott, ich will ja hören, wie du dir den Traumsalat kreierst. Also jetzt fang mal an, einen Salat zusammenzustellen in deiner Fantasie jetzt für uns alle.
Mir ist gerade aufgefallen, Salat hört ja auch nicht auf bei jetzt Rohkostzutaten, sondern ich mache zum Beispiel auch legendäre Nudelsalate. Dafür bin ich auch bekannt. Also in die Richtung können wir auch gehen.
Nee, das finde ich ist ein bisschen gemogelt. Also ich finde legitim, aber in meiner Welt ist das ein bisschen Betrug. Lass uns mal bei diesen Chlorophyll-Dingern bleiben, bei so Rucola und Kopfsalat und Feldsalat und Spinat.
Ich liebe Römersalat. Ich kann dir nicht genau sagen, warum, aber da habe ich auch verschiedene Phasen. Es gab auch schon Feldsalatphasen, da war das immer der präferierte Salat. Ich hatte sogar auch schon Rucola-Phasen, aber eigentlich, ich glaube, mein Herz schlägt am meisten für Römersalat. Das ist momentan wirklich immer dabei. Und dann ist mir gerade aufgefallen, so spektakulär, weil wenn wir jetzt diesen Standardsalat nehmen, den ich bestimmt mindestens einmal oder vielleicht auch zweimal die Woche mache, dann ist der jetzt gar nicht, also ich hoffe, du bist jetzt nicht enttäuscht von den Zutaten, weil da passiert jetzt vielleicht gar nicht so viel. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angekündigt. Also Römersalat ist da drin, da sind Gurken drin. Ich habe immer eine spezielle Art zum Beispiel auch Gurken zu schälen. Keine Ahnung, ob du jetzt so tief da rein bist, aber du hast gesagt tief.
Ja.
Ich mag das nicht, wenn Gurken komplett geschält sind, mag es aber auch nicht, wenn sie gar nicht geschält sind. Also sind sie immer ein Streifen.
Bisschen gestreift.
Einer nicht.
Okay. Einer geschält, einer nicht. Kann ich total nachvollziehen.
Das ist wie so ein Zwang.
Und, so gemacht. Und also du hast da den Römersalat, den gibt es ja in groß. Und da gibt es ja auch seit einigen Jahren diese Römersalatherzen. Ne? Da kauft man dann oft in so einem Doppelpack und die halten auch 2000 Jahre im Kühlschrank.
Ja. Römersalatherzen müssen es sein, nicht diese riesengroßen, weil ich mag dieses knackige, eher kleine knackige da in der Hinsicht. Dann wie gesagt Gurken, dann Karotten müssen damit drin sein.
Wie geschnitten? Also raspelst du sie? Das hast du ja vorhin,
Nein. Die werden auch in Scheiben, also halbiert, natürlich da wird komplett geschält, halbiert und dann nochmal so halbe Stückchen.
Ja.
Dann Mais. Ich liebe Mais.
Oh ja.
Mais im Salat liebe ich komplett. Dann Avocado.
Ja.
Und Avocado auch so, die muss relativ weich sein, sodass, wenn man dann alles durchmischt, die Avocado fast so ein bisschen auch schon eine Art leichtes Dressing schon wird, weil das sozusagen sich schon auch ummantelt an die anderen Dinge so. Ich kann es leider nicht.
Ich weiß genau, was du meinst. Also eigentlich kann man auch, wenn man die perfekte Avocado hat, also da gibt es ja auch so eine Range zwischen gerade nicht mehr hart. Da hat sie auch einen geilen Geschmack. Da möchte ich sie dann manchmal in den Salat machen. Und dann schmeckt sie aber so gut, wenn ich sie probiere, dass ich sie eigentlich schon mal ganz aufessen muss, weil sie perfekt ist. Und dann hat sie noch so 2, 3, 4 gute Tage. Und dann kippt es manchmal in so einen gefälligen Geschmack. Dann ist sie mir zu buttrig und zu fettig. Und dann ist sie auch kurz davor, so bräunlich zu sein. Ne? Und wenn man sie so in der Mittelphase dieser eben gerade beschriebenen Zeitspanne ist, dann kann man sie auch, oder besitzt, hat, dann kann man sie auch gut mit der Gabel klein drücken, wie zu so einer Guacamole eigentlich. Also so ein Dressing aus Avocado mit Öl und Zitrone und ein bisschen Knoblauch. Das ist auch sehr, sehr lecker.
Ganz toll lecker. Und das passiert aber, finde ich, dann eben teilweise schon automatisch innerhalb der Schüssel, wenn man eben diese relativ weiche Avocado so mit reinschmeißt, dann hat man Stücken und trotzdem so ein bisschen dieses Dressing-ähnliche. Dann rote Zwiebeln.
Ja.
Es sind für mich immer rote Zwiebeln. Ich kann gar keine normalen Zwiebeln mehr essen. Nur rote Zwiebeln.
Und sag mal, wie verhält es sich mit Tomaten in deinem Leben?
Ich habe immer gern und viel Tomaten gegessen. Und eine Zeit lang war zum Beispiel auch mein absoluter To-Go-Salat einfach ganz klassischer griechischer Bauernsalat mit Gurke, Tomate, Feta, Römersalat, ein bisschen Oregano, ein bisschen Olivenöl, Zwiebeln. Ciao. Aber jetzt auch im Zuge dieser ganzen Umstände gesundheitlich ist irgendwann auch, also es ist so, ich weiß jetzt nicht genau, ob es so ist, aber es wird einfach dazu geraten, bei Long-Covid sich relativ histaminarm zu ernähren. Und Tomaten sind halt Histaminbomber des Grauens. Also da braucht man also sich dann auch nicht wundern, wenn es einem danach dann irgendwie einfach nicht mehr so gut geht, weil da gewisse Dinge angeregt werden. Und
auch wenn sie erhitzt werden eigentlich, ändert das was?
Ich glaube, ja. Ich glaube, das kommt aufs Gleiche hinaus. Und das ist ein bisschen schade, weil ich mag Tomaten eigentlich. Aber da bin ich dann sehr von der Konsistenz auch abhängig. Also gerade wenn es eben nicht erhitzte Tomaten sind, nicht gebratene Tomaten, sondern welche im Salat sind, dann müssen die halt richtig gut schmecken. Und ich mag eher so kleine, knackige Tomaten, diese großen. Und dann sind die oft so fad und so, wenn die so mehlig sind, finde ich schrecklich. Da bin ich komplett raus. Aber an sich, so kleine, knackige Cocktailtomaten liebe ich ganz, ganz doll. Vor allen Dingen auch, ich glaube, die besten Tomatenerlebnisse meines Lebens hatte ich irgendwo in Griechenland oder so, wenn man da irgendwo essen geht und dann auf einmal so eine Tomate im Mund hat und dann eben auch diese Traurigkeit verspürt und sich denkt, ich kann nie wieder in Deutschland eine Tomate essen. Das ist wirklich ein Scherz. So. Aber ja, Tomaten an sich, die sind jetzt nicht komplett weg, aber bei dem Salat, den ich gerade erwähnt habe, wären sie jetzt nicht mit drin, auch weil tendenziell, das passt vielleicht nicht hundertprozentig mit dem Mais zusammen, das könnte man dann auch austauschen, aber Granatapfelkerne.
Oh ja.
Liebe ich ganz doll. Und das dann noch in der Konstellation mit eben so angerösteten Kernen. Dazu aber eben dann diese Süße vom Granatapfel. Und ich bin aber auch eben, was ich ja schon meinte, so ein Mensch, ich kann auch nur so Salat essen, aber ich liebe das auch dann, das mit Sachen zu toppen.
Wir springen jetzt mal ganz zurück zu deiner Kindheit. Ja? Ich glaube, 1987 bist du zur Welt gekommen. Gibt es so ein Kinderessen, an das du dich erinnerst, so ein typisches Kinderessen?
Ja, ich habe sofort an Fischstäbchen, Kartoffelbrei und Erbsen und Möhren gedacht. Das war irgendwie ein Kinderessen, was es bei uns, bei mir relativ oft gab, glaube ich, mich gerade zu erinnern. Vielleicht wird meine Mutter oder mein Vater werden sagen, nee, das stimmt überhaupt gar nicht, aber ich denke irgendwie sofort an Fischstäbchen.
Hast du die gekriegt, wenn du die wolltest, oder wurden die sowieso auf den Tisch gestellt? Also es war jetzt nicht dein typisches Kinderessen, sondern das haben dann alle gegessen, auch die Erwachsenen.
Ja, ich würde aber sagen, sowohl als auch. Ich glaube, ich habe es sehr gemocht, aber habe es auch so oder so oft bekommen. Ich weiß aber jetzt nicht so richtig, ob das jetzt wirklich so etwas war, was jetzt irgendwie jede Woche da war, mhm, und ob das dann alle gegessen haben oder ob das nur meine Schwester und ich bekommen haben. Aber das glaube ich nicht. Also ich denke schon, das war dann einfach ein Essen, was relativ oft gekommen ist. Aber ich glaube, ich erinnere mich jetzt vielleicht auch, weil ich es wahrscheinlich dann schon mehr mochte als anderes Essen.
Gab es auch Sachen, die du überhaupt nicht gemocht hast?
Im Gegensatz zu meiner Schwester, es tut mir leid, das jetzt sagen zu müssen, war ich ein sehr unmäkliges Kind. Und dadurch bilde ich mir, glaube ich, ein, so, ich habe alles gegessen. Ich war wirklich die, die total unkompliziert war. Das wurde mir auf jeden Fall so suggeriert. Aber ich glaube, das war eben leider auch, weil meine Schwester eben genau das Gegenteil war. Aber deswegen würde ich echt behaupten, dass ich da so für Kinderverhältnisse sehr entspannt immer alles probiert habe, immer alles gegessen habe, immer mit allem irgendwie glücklich war und mich da sehr gut irgendwie arrangieren konnte mit dem Essen. Und ja.
Habt ihr oder hast du in dem Fall häufiger mal auch bei Freundinnen und Freunden gegessen? Erinnerst du dich daran, zum Beispiel eine Freundin gehabt zu haben, weil ja die Eltern ganz anders gekocht haben als ihr zu Hause?
Ich weiß nicht, das auch jetzt etwas, weil darüber habe ich mir auch wirklich lange, lange keine Gedanken mehr gemacht und ich spreche jetzt einfach das aus, woran ich als erstes gedacht habe. Ich war mal bei einer Freundin bei so einem Übernachtungsbesuch und da gab es Spaghetti mit Zucker. Also es gab wirklich keine Soße, nichts, einfach mit Zucker. Und ich weiß noch, dass ich das gleichzeitig unfassbar geil und unfassbar ekelhaft fand. Das ist so eine ganz gemischte Kindheitserinnerung, so, boah, ich konnte Spaghetti mit Zucker essen und gleichzeitig war so, was zum Teufel ist das? Warum macht man das?
Ja. Ja.
Ich habe auch dann die ganze Nacht geweint und musste irgendwann, glaube ich, abgeholt werden von einem meiner beiden Elternteile, weil ich nicht schlafen konnte dort. Und so ein klassischer Übernachtungsfail. Ja. Daran habe ich mich gerade erinnert. Naja.
Gab es eine Oma oder ein Opa, die dich oder euch regelmäßig bekocht haben?
Ja, meine Oma, leider nicht mehr unter uns, Oma Hanni, die hat so richtig klassische Sachen gemacht, wo ich mir heute denken würde, wie kann man das essen und wie kann man das auch als Kind essen, aber so Leber und also so Innereien Sachen und genau, tote Oma gab es bei meiner Oma natürlich auch und solche Sachen.
Was genau ist tote Oma?
Tote Oma ist Blutwurst.
Mhm.
Ich finde das absurd eigentlich, dass man das für Kinder kocht. So. Und generell finde ich es ziemlich absurd, für Menschen Blutwurst zu kochen. Aber okay, das mag für manche Menschen immer noch wirklich toll sein. Aber wenn ich mich dran zurückerinnere, dann habe ich das gerne gegessen. Also ich auch sowohl die Leber als auch diese tote Oma total von meiner Oma.
Total.
Es waren beides gute Kindheitserinnerungen, was Essen betrifft, dass ich mich gefreut habe, wenn meine Oma das gemacht hat. So mit hier Leber, mit Apfel und Zwiebeln und so.
Ja. Absolut. Und die schmeckte süßlich. Ne? Mhm. Also ich weiß auch, ich weiß nicht mehr, wodurch es kippte. Und es gibt ganz viele traumatisierte Menschen, also lebertraumatisierte Menschen. Ich erinnere mich auch an das Gespräch mit Iris Berben, die in einem Internat eine Weile gelebt hat. Und da ging es sehr streng zu. Und da mussten alle aufessen, die Kinder. Und eher durften sie nicht aufstehen. Und da gab es dieses Stück Leber. Und sie konnte einfach nicht. Sie war so, und sie durfte nicht aufstehen. Und sie sagte, sie hat es die ganze Zeit im Mund gehabt. Sie hat geweint, sie hat da gesessen, sie war trotzig. Und dieses Zeug wurde immer größer in ihrem Mund. Und dann irgendwann in so einem unbeobachteten Moment hat sie es in irgendeinem Blumenpott gespuckt. So. Und dann war sie frei. Aber also...
Aber da musste ich gerade dran denken, weil ich ja eben noch über die Mäkeligkeit meiner Schwester gesprochen habe und vielleicht muss man dazu sagen, dass die nämlich auch so ein ganz traumatisches Erlebnis hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich da dabei war oder ob ich es nur aus Erzählungen kannte. Wir waren nämlich in einem evangelischen Hort, glaube ich, und da war das auch so, man musste immer alles aufessen und da gab es dann zum Beispiel oft dann zum Nachtisch so Joghurt-Nachspeisen und meine Schwester hatte ein ganz krasses Problem mit Bananen und das war, glaube ich, so ein Joghurt irgendwie mit so Bananenstücken drin oder so und sie wollte und konnte es nicht essen, wurde aber gezwungen dazu und hat sich dann, glaube ich, soweit ich mich recht erinnere, ganz doll übergeben danach und das sind dann auch so Sachen, wenn ich daran zurückerinnere, zum Glück, mir ist sowas nicht passiert, also wenn mich jemand, ich habe immer so gern und viel gegessen, dass mich niemand dazu zwingen musste, irgendwas zu essen. Ich habe ja tendenziell vielleicht eher immer noch mehr gewollt. Und mein Spitzname war Dicky als Kind.
Also, hast du da, also war das für dich okay oder hast du darunter gelitten?
Ich habe allen gesagt, ihr dürft mich auch Dicky nennen.
Das war, weil Dicky ist irgendwie ein süßer Name.
Ja, ich habe wirklich, wenn meine Eltern oder so, wenn ich da irgendwelche neuen Freunde von meinen Eltern kennengelernt habe, dann habe ich zu denen gesagt, ja, ich bin Lotti, aber ihr dürft mich gerne auch Dicky nennen, weil ich hatte von der Statur her so, ich hatte relativ kleine, dünne Beinchen und Ärmchen, aber ich hatte einen kleinen, dicken Bauch, vielleicht, weil ich eben so viel gegessen habe die ganze Zeit. Und dann habe ich immer gesagt, ihr könnt mich Dicky nennen. Aber ich finde es ganz schrecklich, so mir vorzustellen, wie was Kinder für traumatische Erlebnisse haben, weil irgendwelche Erwachsenen denen sagen, ihr müsst das jetzt aufessen. Das habe ich, wie gesagt, zum Glück nicht. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, die ich jetzt eklig finde und die ich, glaube ich, auch schon als Kind eklig fand, wie zum Beispiel, obwohl ich gerade mich rantaste, das ist wahrscheinlich dieses Älterwerden, Rote Beete war für mich ganz lange ein ganz rotes Tuch. Fand ich wirklich widerlich. Bin ich jetzt gerade auf dem Weg dahin? So langsam werden wir Freunde. Genauso Oliven. Das war jetzt nichts, womit ich in meiner Kindheit groß konfrontiert wurde, aber ich habe ab einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben, als ich eine Olive im Mund hatte, gemerkt, das ist gar nicht meins. Mhm. Und es ändert sich auch oder hat sich in den letzten Jahren schon so ein bisschen geändert.
Aber da gibt es ja auch sehr, sehr unterschiedliche. Es gibt ja welche, die wirklich extrem bitter schmecken. Ja. Dann gibt es diese fast hellgrünen, die unglaublich gut schmecken. Also richtig, die eine ganz andere, wo man das Gefühl hat, die haben gar nichts zu tun mit diesen schwarzen Weichen, die auch sehr lecker sind. Aber da gibt es ja extrem unterschiedliche Geschmäcker, finde ich. Ne? Es gibt also bestimmt Leute, die sagen, bestimmte Oliven mag ich nicht und andere mag ich ganz gerne. Aber es ist eben auch eine Frage der Präsentation. Würde ich jetzt sagen. Also das, was du eben gerade gesagt hast mit der Leber oder der Blutwurst, das kenne ich auch von meiner Großmutter. Eben, das wurde positiv assoziiert. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich nicht aufgehört habe, Leber zu mögen, weil mir irgendjemand erklärt hat, dass die Leber generell ein Entgiftungsorgan ist und dass das in einem Tier und so weiter gar nicht. Aber irgendwann wollte ich es nicht mehr essen. Genauso wie diese Blut- oder Brägenwurst, die mir wirklich gut schmeckte. Das war halt, ich habe das nicht hinterfragt, was das ist. Warum auch? Warum sollte ich als Kind hinterfragen, was das ist? Das war einfach
so
ein klein gehäckseltes...
Den Eltern oder den Großeltern.
Ja. Und ich kann auch nicht sagen, dass mein Vertrauen, das wurde ja nicht missbraucht, nur weil sie mir das kredenzt haben. Ja. Also das ist auch die Frage, wie geht man... Ist es ein Vertrauensbruch, wenn du einem Kind Brägenwurst oder Blutwurst gibst oder so?
Das ist eine gute Frage. Ich wollte jetzt damit nicht meiner Oma irgendwie im Nachhinein irgendwie die Schuld daran geben, dass ich Blutwurst gegessen habe. Aber wahrscheinlich würde ich es tendenziell heute eher nicht so machen, dass ich jetzt so, das ist schon, finde ich, so ein bisschen grenzwertig, eben diese Innereien-Geschichten. Weiß ich nicht, ob man das mit Kindern teilen muss. Auf der anderen Seite, das sind ja auch wieder andere Zeiten gewesen. Und es gibt so viele Menschen auf der Welt, die auch nicht die Wahl haben, was sie jetzt ihren Kindern geben. Und das, was halt da ist, das packt man auf den Tisch so. Deswegen, ich glaube, ich würde nur eben, wenn ich jetzt Kinder hätte, würde ich denen nicht unbedingt irgendwie ja hier einen Eintopf mit irgendwelchen Schafsinnereien und irgendwelchen Augen von irgendwelchen Tieren oder so, würde ich denen, glaube ich, einfach nicht
Augen stellen. Schwimmen ja auch nicht einfach so in so einem Eintopf rum, würde ich sagen. Und ich finde auch, also ich selbst bin kein Freund der Innereien, gar nicht. Aber ich verstehe auch den Standpunkt von Leuten, die sagen, okay, wenn du Fleisch isst, dann sieh aber auch zu. Und das leuchtet mir ein, auch gerade Kinder, dass sie jetzt nicht nur denken, so ein Tier besteht aus Filet oder aus so einem Knochen, den sie da mal, aus so Chicken Nuggets oder so, sondern okay, wenn du ein Tier essen willst, da gibt es verschiedene Parts und die müssen irgendwie alle, was soll mit dem Rest geschehen? Soll der nur Hundefutter werden oder soll der nicht auch verwertet werden? Ich meine, in vielen Sterne-Restaurants sind das Delikatessen, je nachdem, wie es zubereitet wird. Das ist auch vielleicht eine Generationsfrage, eine Sozialisationsfrage, total. I don't know.
Deswegen, also als wir das gerade nochmal so, als ich meine, man vertraut denen ja auch, wollte ich damit, wie gesagt, irgendwie nicht implizieren, dass mir da etwas Schreckliches angetan wurde, weil ich Blutwurst gegessen habe. Und ich glaube, wie gesagt, dass das ganz unterschiedliche Generationen und Zeiten gibt, in denen man das gar nicht hinterfragen muss und auch sollte. Mhm. Nur, wie gesagt, wie ich das jetzt heute handhaben würde, wäre vielleicht einfach ein bisschen anders. Ich glaube, ich würde auch viel mehr darüber reden, weil ich mir als Kind, glaube ich, nicht so bewusst darüber war, wenn ich jetzt diese Leber gegessen habe. Wusste nicht so genau, wo kommt es her, was ist das für ein Teil, von welchem Tier kommt es überhaupt. Das habe ich nicht hinterfragt und das würde ich dann vielleicht schon mit meinen potenziellen Kindern anders machen, wenn das welche geben sollte. Mhm. So. Aber ja, das gehört trotzdem auch dazu. Und wenn ich mich jetzt dran zurückerinnere, dann sind das schöne Erinnerungen. Ich weiß, wie das gerochen hat, wenn meine Oma das gekocht hat. Und das war was Schönes. Und das, ja, will ich ja auch nicht missen.
Werbung.
Als ich im Sortiment von DM Bio die Streichcreme Gartenkräuter entdeckte, erinnerte mich das an eine Geschichte, die meiner Freundin Steffi passiert ist, vor einigen Jahren schon. Sie war gerade in ein neues Haus gezogen und sah zu, sich mit allen Nachbarinnen und Nachbarn möglichst gut zu stellen. So legte sie am Tag nach dem Einzug frisch gebackene Muffins in eine Schale im Treppenhaus und hängte einen Zettel ans schwarze Brett, auf dem zusammengefasst wahrscheinlich sowas stand wie: Hallo, ich möchte mich vorstellen, ich bin Steffi, ich habe eine Katze und gerne gieße ich ihre Blumen und hole auch die Post aus dem Briefkasten, wenn sie mal im Urlaub sind. Es dauerte gar nicht so lange, da klingelte eine Nachbarin aus dem Hinterhaus, stellte sich kurz vor und sagte, sie müsse nun überraschend für 10 Tage nach Island, beruflich, aber eben überraschend, ob sie denn auf das freundliche Angebot mit dem Blumengießen zurückkommen dürfe, obwohl man sich ja eigentlich noch gar nicht kenne, aber naja, wie das Leben manchmal so spielt. Klar, sagte Steffi, mache ich, warten Sie kurz, ich hole meine Schuhe und dann komme ich mal mit und Sie zeigen mir alles. Die Nachbarin führte Steffi durch die Wohnung. Nichts Wildes, nichts Besonderes, 4, 5 Pflanzen, 2x Hydrokultur, unkompliziert. Und dann war da noch der lange Pflanzkasten mit den Küchenkräutern auf der breiten, sonnigen Ablage vorm Küchenfenster. Oregano, Rosmarin, Thymian, was eben so wächst, wenn es wächst. Und offenbar fanden diese Kräuter optimale Bedingungen vor, denn alles sah sehr üppig aus. Sie ahnen es. Gerade 5 von 10 Tagen waren vergangen, als Steffis Gießpatenschaft für sie zu einem Desaster wurde, denn die Pflanzen veränderten sich. Nicht alle und nicht alle auf einmal. Ich kann es jetzt auch nicht beschreiben, ich war nicht dabei. Aber so erzählte Steffi es, sie wurde von Tag zu Tag nervöser. Die eine Pflanze wirkte trocken, die nächste überwässert, gelb, unglücklich. Eine verlor ihre Blätter. Steffi verlor ihre Nerven. Einen Tag vor Rückkehr ihrer Nachbarin stieg sie in den Bus, kaufte in einer teuren Stadtgärtnerei eine ganz neue Garnitur grüner, freudiger Gartenkräuter, pflanzte sie vorsichtig in den Kasten und entsorgte ihre kraftlosen Vorgängerinnen in einem öffentlichen Mülleimer. Als die Nachbarin dankbar mit einem Blumenstrauß klingelte, sich bedankte und offenbar sehr entspannt darauf hinwies, sie hätte bislang gar nicht mitbekommen, dass da ganz plötzlich ja auch Basilikum in ihrem kleinen Kräuterkasten wachsen würde. Wie toll! Da musste Steffi weinen und nicht lachen, obwohl sie wusste, dass das Quatsch war. Und damit flog die Geschichte auf, aber nichts daran war schlimm. Im Nachhinein. Vielleicht läuft es ja gut mit ihren Gartenkräutern. Aber so oder so ist es möglicherweise unkomplizierter, das Glas mit der Streichcreme von DM Bio zu öffnen. Die DM Bio Streichcreme Gartenkräuter können Sie zum Dippen nehmen, zum Verfeinern von Soßen, aber natürlich auch als Brotaufstrich. Ich lege mir da immer noch ein paar Radieschenscheiben drauf und mag das sehr. Omas sind auch möglicherweise qua Generation, die haben viel mitgemacht und als es dann vorbei war und als das Leben langsam besser wurde und Wirtschaftswunder und Sahne und Butter und ein bisschen Überfluss oder zumindest die großen, tollen, fettigen, luxuriösen Sachen, haben Omas ja auch oft so Kuchen und Süßspeisen und so weiter gemacht. Also auch das ist ja eine Erinnerung für viele, die dann sagen, wenn ich dann am Wochenende zu meiner Oma gefahren bin, dann hat die immer einen Kuchen gebacken. Hattest du sowas auch? Hast du auch so süße Erinnerungen an deine Kindheit?
Nee, tatsächlich nicht. Also gar nicht gerade irgendwie. Ich weiß nicht, ob es jetzt an meiner Oma lag oder daran, dass ich mich nicht erinnern kann. Ich weiß, dass mein Opa Konditormeister war.
Ach.
Und trotzdem habe ich mit Kuchen in meiner Kindheit überhaupt nichts zu tun gehabt oder mit Torten.
Interessant.
Gar nichts.
Hatte er denn einen Laden? Also gab es ein Geschäft?
Ich glaube, er hat in einem gearbeitet. Man muss dazu sagen, dass zu der Zeit gab es nicht so viel Kontakt damals. Erst so später hatte ich dann ein bisschen mehr Kontakt mit dem Opa. Aber vielleicht lag es eben auch daran, dass die haben eben auch nicht in Berlin gewohnt und der war aber eben Konditormeister. Aber ich habe davon nie irgendwas mitbekommen. Also vielleicht war ich zu klein und kann mich nicht erinnern, aber ich war nie, und das ist irgendwie auch so richtig absurd und fast schon so ein bisschen makaber, wenn man sich das überlegt, ich war nie der Kuchentyp. Ich war nie so, ich mochte nie so süße Sachen und habe zum Beispiel mir auch manchmal dann zum Geburtstag hat mir dann jemand, das ist, wenn ich jetzt auch heute darüber nachdenke, weil ich ja seit geraumer Zeit kein Fleisch mehr esse, aber meine Schwester hat mir mal eine Mett-Torte zum Geburtstag geschenkt, weil ich halt keine richtigen Torten mochte. Ganz schlimm. Also danke, Lini, es war ganz lieb, aber ja, das ist so ein bisschen ein Sinnbild für mein Verhältnis zu Kuchen.
Stecken denn da Kerzen drin?
Ja. Das ist wirklich schlimm.
Mett-Torte mit 3 T.
Ja, es ist wirklich schlimm. Aber was ich jetzt traurigerweise ist die Pointe, Seitdem ich Diabetes habe, habe ich Bock auf Kuchen. Jetzt habe ich Bock. Jetzt sitze ich hier am Sonntag und denke so, oh, ich habe so Cravings nach Karottenkuchen die ganze Zeit. Ich möchte die ganze Zeit Karottenkuchen essen. Es gibt ja auch tollerweise Kuchen und Torten und so weiter ohne Zucker. Und ich kann ja auch, wenn ich Bock habe, kann ich auch mal mit Zucker essen und muss dann halt einfach nur genug spritzen. Aber es ist total absurd. Ich hatte nie ein Verhältnis zu süßen Sachen. Ich hatte mal eine kurze Phase, wo ich schokoladenabhängig war und da habe ich irgendwie 3 Tafeln Schokolade am Tag gegessen. Das ist aber lange, lange her. Aber sonst, Kuchen und so hat mich nie gereizt und jetzt bin ich einfach ein Kuchenmensch.
Richtig dummes Timing. Vom Leben. Ja, wirklich.
Bescheuert. Okay.
Es gibt normalerweise an dieser Stelle, man muss sagen, dass wir remote aufzeichnen oder dieses Gespräch remote führen. Das bedeutet, dass wir nicht zusammen in einem Raum sind, sondern wir sehen uns über einen Bildschirm. Daher ist es nicht möglich, dass du jetzt Zettel ziehst. Ich würde dir jetzt nämlich einfach einen ganz großen Topf rüberreichen und darin sind so Zettel und du müsstest ziehen und frei assoziieren. Ich habe mir jetzt 6 Begriffe einfach so aufgeschrieben, von denen du im Idealfall wenigstens 3 oder es sind nur 5 Begriffe. Und wir tun jetzt so, als ob du sie ziehen würdest, okay? Mhm. Sie sind relativ harmlos, würde ich jetzt mal sagen. Brotbox.
Schreckliche Erinnerung wirft wieder kein gutes Bild auf mich, aber manchmal war ich dann doch nicht der kleine Vielfraß und habe vergessen, meine Brote zu essen und habe die Brotboxen dann irgendwo versteckt, damit meine Mutter zum Beispiel dann nicht sieht, dass ich es nicht gegessen habe. Und dann haben die vor sich hingeschimmelt. Wenn ich an Brotbox denke, denke ich an verschimmelte Brote. Das ist ganz schrecklich, weil das darf man nicht machen und Essen verschimmeln lassen. Das ist ganz schrecklich, aber es ist mir schon mal passiert. Und dann denke ich an so eine verschimmelte Brotbox, die irgendwo in einem Regal liegt und vor sich hinschimmelt. Ganz schön.
Vor allen Dingen jetzt noch. Irgendwie, du hast sie einmal so, eine hast du so gut versteckt, dass die immer noch nicht gefunden wurde.
Die wird nicht überdauern.
Und so in 3 Jahren wird irgendjemand im Zuge der Gentrifizierung irgendeine Eigentumswohnung umbauen und wird in so einer Mauernische, wird sagen, was ist das? Und wird das archäologische, egal.
Mein Käsebrot von 1998. Tut mir leid.
Salzstreuer.
Ich glaube, ich habe früher viel zu viel Salz verwendet und mir viel zu wenig Gedanken darüber gemacht. Und heute bin ich sehr sparsam damit und bin immer stolz darauf. Ich habe früher sehr viel geraucht. Stimmt, als wir uns damals...
Stimmt.
Da habe ich noch geraucht, ne?
Ja, und auch echt ganz schön viel.
Ich habe richtig viel geraucht und dadurch waren meine Geschmacksknospen komplett kaputt. Und ich brauchte sehr viel Salz zum Essen.
Oh, und du hast gerade in der Zeit, wenn ich das auch noch sagen darf, du warst kurz vor so einem vor so einer Hypnose.
Ich habe mit der Hypnose...
Hat das funktioniert?
Ich bin seit 6, 7 Jahren, also seit damals, ich habe im Januar 2000, dann haben wir uns vielleicht doch noch länger nicht gesehen, aber ich bin auf jeden Fall seit 6, 7 Jahren, bin ich Nichtraucherin.
Clean.
Ich habe seit der Hypnose nie wieder auch nur eine Zigarette geraucht.
Holy shit. Und darf ich da vielleicht noch eine ganz kurze Klammer setzen? Möglicherweise interessiert es die einen oder den anderen noch. Wie viele Sitzungen braucht es da und erinnerst du dich, was da so ein Mantra ist oder bist du dann eben so in Hypnose, dass du nicht weißt, was dieser Zauberspruch war, der dein Gehirn umgestöpselt hat?
Also eigentlich braucht man nur eine Sitzung, aber ich war eben Kettenraucherin, ich war ein Ernstfall, bei mir brauchte man 2 Sitzungen und es ist eigentlich eher so, dass man ist so ein bisschen wie in Trance, ich konnte mich wirklich an alles erinnern, aber die Zeit fühlt sich ganz krass so zusammengekomprimiert an. Also 3 Stunden hat das, glaube ich, gedauert und es fühlt sich an, als wären es 30 Minuten gewesen. Und das liegt, glaube ich, daran, dass es die ganze Zeit ganz oft wiederholt wird. Also es gibt gar nicht so einen Zauberspruch, sondern es wird eben immer wieder wiederholt und das wird unterbewusst auf die eigene Festplatte eingebrannt. Und ich kann mich da an sehr intensive Momente erinnern, die sich sehr, sehr real angefühlt haben innerhalb dieser Hypnose. Und die, glaube ich, wirklich für immer etwas bei mir verändert haben, weil sonst würde ich heute noch rauchen. Ich war, wie gesagt, ja echt eine Kettenraucherin und ich bin so froh darüber, dass ich das gemacht habe. Das hat echt mein Leben verändert und das hat meine Geschmacksnerven verändert, um wieder nämlich auf den Salzstreuer zurückzukommen. Ich benutze viel weniger Salz, weil sich das mit den Jahren dann immer mehr verändert hat und ich immer mehr geschmeckt habe wieder und gerochen habe.
Und was hast du für einen Salzstreuer? Wie sieht der aus? Hast du mehrere?
Ich habe echt einen ganz unspektakulären, hässlichen Salzstreuer. Jetzt, wo du mich gerade danach fragst, denke ich mir, ich werde heute noch nach einem Salzstreuer googeln, weil ich mich wirklich gerade frage, was das eigentlich für ein hässlicher Salzstreuer ist, den ich auch schon seit Jahren einfach, der ist so da und ich habe den nie hinterfragt. Jetzt danke dafür. Also ich glaube, ich werde mir einen Salzstreuer heute noch bestellen. Der ist wirklich hässlich.
Nein, das Interessante ist, dass wir wenige Sachen so regelmäßig in der Hand haben. Mhm. Ne? Also es gibt ja auch Salzstreuer-Philosophien. Also es gibt Salzstreuer-Schulen, wow. Es gibt Salzmühlen. Es gibt Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie nie wieder mit einem Salzstreuer leben möchten, dass sie nur noch Salzmühlen. Mich machen Salzmühlen aggressiv, weil die zu große Dinge ausspucken. Mhm. Ja, das ist mir zu viel Salz. Ich habe nämlich zwei. Einen, der groß ist und eigentlich zu viel rauslässt, mhm, den nehme ich, wenn ich so große Suppen mache, und einen, den ich halt häufiger mal schütteln muss und der aber so aussieht, als wenn er in so einen Unfall geraten wäre. Der ist so dieses metallene Ding da oben, das man so festschraubt, ist so zerbeult, ich weiß gar nicht warum. Es passiert ja nicht so
Vielleicht
viel mit einem Salzstreuer.
Du heute auch mal nach einem neuen Salzstreuer
Vielleicht übersteigern wir uns gegenseitig überbieten uns gegenseitig bei eBay mit dem schönsten Salzstreuer. Ja. Und ich denke immer, wer ist diese Visa V32? Und ich so, da zahle ich über 5 Euro mehr.
Das könnte gut passieren.
Salzstreuer und der letzte Begriff, um den ich dich bitte. Mhm. Da kannst du dir jetzt aussuchen, ob du Flaschenöffner oder Gummibänder beantwortest. Gummibänder nur als Hinweis noch, du weißt, was Gummibänder sind, aber die Frage ist, ich habe zum Beispiel, ich kann die nicht wegwerfen. Da habe ich wie so eine, ich würde es nicht Zwangsstörung nennen, aber grüner Spargel hat oben und unten ein dickes lila Gummiband. Frühlingszwiebeln haben oben und unten so ein beiges.
Oh, wow.
Selbst die. Weil ich denke, und so, dann habe ich so alle paar Jahre so ein kleines Kästchen, das überquillt mit verschiedenen Gummis, und die stelle ich dann vor die Tür in der Hoffnung, dass jemand sie mitnimmt, weil Gummis braucht. Ich weiß nicht. Wie gehst du mit Gummis um?
Ich bin auch eher der Mensch, der Dinge nicht wegschmeißen kann, aber solche Gummis, muss ich wirklich sagen, bewahre ich nicht auf, sondern ich erwische mich dann eher dabei, dass ich manchmal denke, oh, jetzt könnte ich aber gerade so ein Gummi gebrauchen, aber hab sowas nicht, weil ich es dann doch eher weggeschmissen habe, und dann könnte ich eine Nachbarin wie dich gebrauchen, die sowas in Haus verstellt. Ich würde es wahrscheinlich aber niemals anfassen, wenn da so eine Kiste mit Gummibändern liegt, dann würde ich eher sagen, weiß ich nicht, was damit schon gemacht wurde. Deswegen habe ich, glaube ich, eher die Assoziation zum Flaschenöffnen. Weil ich einfach stolz darauf bin, dass seitdem ich 12 oder 13 Jahre alt bin, kann ich mit dem Feuerzeug Flaschen öffnen und brauche keine Flaschenöffner. Ich habe es damals gelernt, so Bier aufzumachen. Ich weiß nicht, ob das jetzt was Gutes ist in dem Alter, aber ja, deswegen, das ist ein Skill. Und ich habe sogar einmal geschafft. Das ist
aber wirklich, nicht mit den Zähnen.
Nee, das hat eine Freundin von mir damals gerne gemacht und sich dabei auch mal einen Zahn abgebrochen. Ich habe es mal geschafft, das ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren. Es gibt sogar ein Beweisvideo, wenn ich das noch finde, könnte ich dir das schicken. Da habe ich ich habe die Flasche, eine Flasche in der Hand gehabt, eine andere da dran, also zwei Korken aneinander, und dann mit der Hacke, mit dem Fuß von unten gegen die eine Flasche, und die hat damit die andere Flasche, also mit der Hebelwirkung ausgelöst durch meine Hacke. Es war ein Zaubertrick, und da war ich sehr, sehr stolz auf mich. Und
das war die Zeit, in der du mit Roncalli getourt bist, ne?
Ganz genau.
Ich versuche mir vorzustellen, wie das ausgesehen hat. Ich versuche mir vorzustellen, wie viele Versuche du hast, bevor es das erste Mal geklappt hat. Ich meine, immerhin hast du dich dabei filmen lassen.
Ja.
Ja. Aber Respekt.
Dankeschön.
Wirklich.
Das ist meine Assoziation. Deswegen, ich brauche keine Flaschenöffner. Ich habe da verschiedene Tipps und Tricks, die man gerne nachmachen kann, wenn man möchte.
Also mit dem Feuerzeug ist ja gar nicht so schwer. Also ich kann das auch, wenn selbst ich das kann, würde ich jetzt einfach mal sagen, ich war überrascht, wie einfach es ist, weil ich habe viel zu lange die anderen Menschen dafür bewundert, bis ich merkte, wie einfach es eigentlich ist.
Das stimmt.
Nur ein Feuerzeug hat man meistens auch nur, solange man raucht. Und dann irgendwann vielleicht nicht mehr, und dann greift man zurück auf Flaschenöffner. Und da gibt es ja auch sehr unterschiedliche. Auf meinem steht zum Beispiel, meiner ist einer vom Flohmarkt. Das ist ein Wort, ein in Metall gegossenes Wort, das heißt Danke. Ich fand es lustig, dass da Danke steht als Flaschenöffner. Andere haben diesen komischen Delfin. Kennst du den?
Stimmt, ja. Aber die Frage ist, also eigentlich braucht man auch gar nicht so oft einen Flaschenöffner, oder? Also fällt mir gerade auch auf, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich einen Flaschenöffner brauchte. Außer jetzt vielleicht eben, also für andere Flaschen, so einen Korkenzieheröffner zum Beispiel, für irgendwie früher Weinflaschen. Aber so ein Flaschenöffner, es kommt natürlich drauf an, was man trinkt. Aber ich glaube, das eigentlich brauche ich das in meinem Alltag auf jeden Fall nicht.
Was ist denn so in deiner Küche? Du bist jetzt verheiratet. Das warst du auch noch nicht, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Würdest du sagen, dass es bestimmte Gegenstände gibt in eurer gemeinsamen, mutmaßlich gemeinsamen Küche, die hinzugekommen sind, die nie in deinem Leben waren, die dein Mann mitgebracht hat?
Nee. Nee, gar nicht. Also ich würde sagen, alles ist eigentlich genauso wie vorher. Wir sind beide eher sehr, würde ich mal sagen, chaotische Menschen. Wir sind beide jetzt nicht so organisierte Leute und wir sind jetzt, glaube ich, nicht für viele dann vielleicht so das klassische Ehepaar, was so einen Haushalt hat mit allen Haushaltsgeräten. Also was heißt auch klassisches Ehepaar, aber du weißt, was ich meine, vielleicht so das Klischee, was man dann sich da so vorstellen könnte. Wir, würde ich sagen, kochen beide sehr intuitiv. Wir haben.
Was kocht er denn?
Ich würde behaupten, dass sich das in den letzten Jahren, dass sich seine Kochskills immer weiterentwickelt haben. Und was ich ganz, ganz doll liebe und ganz toll an ihm finde, seitdem ich Diabetes habe, versucht er hier und da ein paar Dinge zu kochen oder zu backen oder zu machen, die eben Alternativen bieten zu Gerichten, die mir manchmal einfach sehr große Probleme bereiten. Und da zum Beispiel liebe ich ihn am allermeisten für. Pizza ist halt so der Endgegner für Menschen mit Diabetes Typ 1. Das ist ganz, ganz schwer, weil du meintest ja vorhin am Anfang, so wahrscheinlich hat man sich ja irgendwie so eingespielt nach 2,5 Jahren. In vielen Hinsichten ist es schon so, aber generell ist es sehr, sehr unberechenbar, diese Erkrankung zu managen und vor allen Dingen dann, wenn es um so Sachen geht wie Pizza, weil durch diese Mischung aus Fett und Kohlenhydraten, also ich kenne kaum jemanden, der wirklich weiß, egal wie oft du die gleiche Pizza isst, es ist jedes Mal anders, was das mit deinem Blutzucker macht. Und deswegen hat mein Mann irgendwann angefangen, einfach Low-Carb-Pizza-Alternativen für mich zu machen. Und das ist etwas, was ich, ja, das sind einfach so Kleinigkeiten. Es ist mir egal am Ende des Tages, wie das schmeckt, weil da waren auch schon Experimente dabei, die dann nicht so gut waren, wo ich dann so war, so, okay, ich freue mich, wenn wir es nochmal anders probieren, vielleicht wird es ja irgendwie noch besser, aber es gab auch schon Momente, das hat er dann, glaube ich, zum Beispiel mit auf Joghurtbasis und so gemacht und es war so lecker und ich habe mich so gefreut und das berührt mich dann natürlich auch, wenn ich weiß, dass mein Mann sich Mühe gibt, um mir dann ein bisschen so von dieser Unbeschwertheit in Bezug auf manche Lebensmittel wieder zurückzugeben, die ich halt vielleicht ein bisschen verloren habe. Ja.
Wir sind fast schon am Ende. Ich möchte dich jetzt noch nach einer Anschaffung fragen oder einem Geschenk, das euch gemacht wurde. Oder vielleicht hat einer von euch gedacht, ich glaube, wenn wir diesen Juicer haben, wird sich alles verbessern, verändern. Habt ihr irgendetwas oder hattet ihr irgendetwas oder hattest du, bevor ihr euch getroffen habt, irgendwas, wo du gesagt hast, ja, ja, ich dachte, das ist es. Und dann hast du es doch verschenkt oder weggeworfen.
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ich muss zugeben, da sind wir jetzt wieder dabei, dass wir vielleicht nicht so die organisiertesten Küchenmenschen bislang sind. Aber ich habe gerade daran gedacht, dass Leon heißt übrigens mein Mann, Leon und ich haben zu unserer Hochzeit ein Küchengerät geschenkt bekommen, was wir aber bis heute noch nicht benutzt haben, was echt traurig ist, weil wir sind schon auch seit 2,5 Jahren jetzt verheiratet. Und
es ist da immer noch eingepackt, es steht da
rum. Es ist ausgepackt, aber es ist jetzt kein elektronisches Gerät, sondern es ist, da sind wir wieder bei, das fühlt sich an wie sowas von ganz früher und wir haben das immer noch nicht benutzt und das motiviert mich gerade, weil ich durch dich darauf gekommen bin, weil es in einer Schublade ist und wir es auch sogar schon vom Umzug mitgenommen haben, nämlich unser guter Freund Mari, das ist ein ganz toller Sänger übrigens, auch Marian, der hat uns eine original schwäbische Spätzlepresse geschenkt. Und es ist so ein riesen Vieh, so ein richtig großes Gerät und ich liebe Spätzle, aber wir sind einfach noch nicht dazu gekommen, selber damit Spätzle zu pressen. Und jetzt hast du mich daran erinnert und ich werde Leon sagen, so, wenn wir das nächste Mal ein Wochenende frei haben, dann werden wir zusammen Spätzle pressen und dabei an dich denken. So.
Schätzle, lass uns Spätzle pressen. Ja. Darfst du Spätzle essen? Weißt du das?
Ich darf an sich ja, wie gesagt, eigentlich alles essen.
Du musst es nur regulieren.
Nudeln sind so ein bisschen auch eine Sache, die kann auch mal ein bisschen unangenehmer werden, aber das lass also Nudeln kann ich auf jeden Fall besser regulieren als Pizza und deswegen, ich esse jetzt vielleicht nicht mehr so oft Spätzle wie früher, aber ich glaube, für so ein Spätzle-Abenteuer mit selbstgepressten Spätzeln werde ich mir das auf jeden Fall gönnen, ja.
Und dann am nächsten Tag auch noch, dass man gleich so viele macht, dass man für den nächsten Tag auch noch was hat. Wir gehen jetzt zu entweder oder. Pilze.
Ja.
Aal.
Oh, nee.
Rosenkohl.
Ja. Ich liebe Rosenkohl. Menschen, die keinen Rosenkohl mögen, verstehe ich nicht. Ich liebe Rosenkohl. Oh.
Grünkohl?
Ja.
Rotkohl?
Ja.
Weißkohl?
Ja.
Blumenkohl?
Ja, unbedingt. Seit neuestem, das macht mein Mann gerade immer, der macht Blumenkohl im Ofen. Ciao. Einfach nur Blumenkohl, dazu geiles Hummus. Perfekt.
Meeresfrüchte?
Ja, außer Miesmuscheln.
Kapern?
Nein.
Koriander?
Ja.
Ingwer?
Unverträglichkeit, leider.
Ah.
Kann ich nicht.
Lakritz?
Ja.
Gurken?
Ja, auf jeden Fall.
Hatten wir ja schon. Und ja, ich war nämlich gerade bei Innereien und speziell Leber, aber die hatten wir auch schon. Rosinen?
Nee. Mhm. Nee, da bin ich wirklich raus.
Auch als Kind noch nicht?
Nee, wirklich, das ist ein Ding. Ja, Rosinen konnte ich nie, werde ich glaube ich nie. Mhm. Bin ich raus, okay. Für immer.
Kümmel?
Ja.
Okay. Bist du eine Eierpoolerin oder eine Eierköpferin?
Poolerin.
Mhm. Und eine Apfelschneiderin oder Apfelbeißerin?
Schneiderin. Aber ich schneide immer stückchenweise ab und esse dabei sozusagen mit dem Apfel.
wie so ein Bergbauer?
Ja.
Ja, so der immer so das Messer in der Hand, so ein kleines, krummes mit so einem Holzgriff. Und da wird immer wieder so ein kleines, mundgerechtes Stück abgeschnitten. Ja. Und während man dann so einen Zahn hast du noch im Unterkiefer und dann redest du so und sagst so, ja, nö. Kaffee oder Tee?
Tee.
Rotwein oder Weißwein? Kaum noch Alkohol.
Ja, ich trinke jetzt halt alkoholfreien Wein und da mag ich die Weißwein-Alternativen mehr als die Rotwein-Alternativen.
Wenn Pizza, dann was liegt auf der perfekten Pizza?
Ich schäme mich ein bisschen dafür, weil ich, wie gesagt, ja gerade in so einem Prozess bin, wo ich mich davon eigentlich verabschieden möchte, weil ich weiß, dass es jetzt nicht unbedingt das beste Lebensmittel ist, was man so essen kann. Aber ich bin irgendwie sehr Thunfisch-Pizza, Thunfisch mit roten Zwiebeln und Mais und Mozzarella.
Okay. Nudeln oder Kartoffeln?
Nudeln, aber sowas von. Ich liebe auch Kartoffeln, aber Nudeln, wenn ich mich entscheiden müsste, immer Nudeln. Auf jeden Fall.
Kartoffeln oder Reis?
Reis.
Und Reis oder Nudeln? Immer Nudeln.
Immer Nudeln. Wenn ich für den Rest meines Lebens mich nur noch, obwohl ich öfter Reis esse, ich esse öfter Reis als Nudeln, aber ich könnte auf Nudeln nicht verzichten. Ich würde das nicht aushalten. Nie wieder Nudeln würde ich nicht schaffen.
Grüner oder weißer Spargel?
Weißer Spargel.
Schokolade oder Chips?
Oh, das ist schwer, weil ich da so Phasen habe. Und wie gesagt, seitdem ich Diabetes habe, alles noch geiler finde als vorher, was mich vorher teilweise nicht mehr gejuckt hat. Ich glaube, dann bin ich, ich bin eher bei Chips. Ich bin eher bei den herzhaften. Aber eigentlich, wenn da jetzt Popcorn gestanden hätte, hätte ich Popcorn gesagt.
Oh, ja. Salzig oder süß?
Süß und salzig.
Ja.
Die Mischung.
Ja.
Ja. Das ist das Beste.
Perfekt.
Bestelle ich jetzt auch des Öfteren.
Das oh
ist leider
Gott.
Auch nicht vielleicht das Allerbeste, aber manchmal gönne ich mir Popcorn und ja.
Ich hab auch so gedacht, eigentlich ist es doch nur ein bisschen Salz und nur ein bisschen Zucker und das ist doch eigentlich nur aufgepopptes Mais und dann habe ich mal geguckt, wie viel Zucker da pro 100 Gramm drin sind. Ach, scheiße. Ja. Und das sind so die Momente, in denen ich mir sage, Bettina, wenn du mal wieder eine Antwort auf die Frage suchst, woran merkt man, dass man erwachsen geworden ist, dann ist es, dass ich diese zwei Tüten nicht gekauft habe.
Aber stimmt, jetzt fällt mir dabei ein, meine Schwiegermama hat mir mal irgendwann vor 2 Jahren, glaube ich, zu Weihnachten eine Popcornmaschine geschenkt, weil sie weiß, wie doll ich Popcorn liebe. Und das ist natürlich auch toll, weil da macht man oben die Popcornkörner rein oder unten und dann kommt einfach frisches, warmes Popcorn raus. Und das kann man sich ja dann auch selber mit, wie auch immer, mit Kräutern und oder Salz oder auch Zucker, wenn man Bock hat, oder Zimt oder keine Ahnung, kann man sich es ja dann noch selber toppen. Also das ist wirklich...
Wo ist die?
Die Popcornmaschine habe ich zugegeben, gerade in der Kammer stehen, aber nur, weil ich nicht so viel und so oft Popcorn essen möchte. Aber sie ist da und sie wird auch wieder benutzt,
ja.
Auf jeden Fall.
Okay, finde ich eine gute Idee. Dann sind wir so gut wie durch, womit ich enden möchte. Du hast nicht drastisch, aber doch sehr realistisch geschildert, was diese Krankheit mit dir macht und auch Diabetes 2, die man in gewisser Weise, auch da will ich nichts pauschal sagen und es ist ja auch keine medizinische Beratung und bitte machen Sie sich da selbst schlau, macht euch da selbst schlau, aber Diabetes 2 kann man oft verhindern. Also es gibt einen Prädiabetes, also eine Vorstufe und Menschen, die sich, die wissen, das weiß man ja auch oft, dass man sich ungesund ernährt, dass man sich zu wenig bewegt, dass man zu viel Alkohol trinkt, dass man raucht. Also das sind ja alles so diese Indikatoren, die wir kennen, die Menschen gefährden. Man kann sich testen lassen und bevor es dazu kommt, weil auch Diabetes 2 ist kein Spaß. Ja, also auch das ist, da muss man sein Leben schon auch nochmal umstellen in vielerlei Hinsicht. Also versuchen Sie das mal zu checken, das geht über ein Blutbild. Aber wenn es so sein sollte, dass Sie auch von Diabetes 1 betroffen sind, ist das kein Weltuntergang. Ne? Also ich möchte auch da, wenn Leute jetzt vielleicht den Verdacht haben, da ist irgendwas, aber manchmal Stichwort geschlossener Brief, den man nicht öffnen will und dann wartet man noch länger und noch länger und man lässt sich dann diesen Arzttermin möglicherweise nicht geben und versäumt dann vielleicht auch Fristen, die sinnvoll gewesen wären, wenn man sie eingehalten hätte. Du kommst ja damit irgendwie klar. Und es gibt ja auch diese, hast du dieses Messgerät im Unterarm?
Ich habe ich habe eine Insulinpumpe am Bein gerade und habe hier ist es gerade, auf der linken Seite habe ich meinen Blutzuckersensor. Und das sind beide Sachen, die mir mein Leben nach der Diagnose so unglaublich erleichtert haben. Und ich finde es auch gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast, weil ganz am Anfang, nach der Diagnose, habe ich ein paar Monate, ich glaube so das erste halbe Jahr wirklich gedacht, ach du Scheiße, gerade weil es ums Thema Essen ging, ich habe am Anfang so Angst gehabt, dass ich nie wieder Spaß haben werde am Essen, weil alles plötzlich nur noch damit verbunden war, ich muss rechnen, ich muss schätzen, ich muss immer mitdenken, ich kann nicht einfach, wenn ich Bock habe, mir jetzt irgendwas, irgendwie wenn ich Bock habe, das zu essen, das zu trinken, dass das nicht mehr geht, aber natürlich würde ich nicht sagen, man gewöhnt sich an alles, aber man kann sich mit allem irgendwie arrangieren und es bleibt scheiße und es bleibt anstrengend und es bleibt auch gefährlich an vielen Stellen und es gibt schlechte und gute Tage, aber an sich würde ich wirklich sagen, das ist etwas, womit man heutzutage zum Glück dank sehr viel toller Gerätschaften und sehr viel großen medizinischen Errungenschaften zum Glück einfach trotzdem ein gutes Leben führen kann mit Einschränkungen. Und mit Situationen, auf die man aufpassen muss und natürlich immer auch im Hinblick darauf, was das ja alles für Folgeerkrankungen. Wir haben ja heute jetzt nur über das, was kurzfristig schlimm sein kann, aber Diabetes ist ja auch eine der wenigen Krankheiten, die kurz- und langfristig töten kann und will. Und natürlich hat man dieses Damoklesschwert auch immer so ein bisschen im Nacken, dass man weiß, wenn man im Hier und Jetzt sich nicht gut darum kümmert, dann ist man einfach für die Zukunft, ja, ist man am Arsch, so, weil es so viele schreckliche Folgeerkrankungen gibt, die daraus resultieren können. Aber wenn man es irgendwie schafft zu sagen, ich kümmere mich gut darum, ohne darüber den ganzen Tag nachzudenken und dieses 24-7-Management einfach irgendwann so zu integrieren ins Leben und es zu akzeptieren und sich diesen neuen Umständen irgendwie halbwegs optimistisch und positiv zu ergeben, dann kann man, wie gesagt, einfach weiterleben, auch glücklich leben. Und das finde ich gut, dass du das jetzt nochmal zum Schluss gesagt hast, falls das irgendwie ja Menschen vielleicht auch Angst gemacht hat. Das ist scheiße und das ist unangenehm, aber es ist handelbar.
Wir wären jetzt tatsächlich nach einer interessanten Reise, die so anders auch anfing und auch so anders weiterging. Vielen Dank dafür. Sind wir am Ende dieses Gesprächs und malen uns jetzt möglicherweise noch aus, okay, wir hätten zusammen gegessen und jetzt kommt das Dessert.
Und zum Schluss das Dessert.
Seit 2-3 Jahren habe ich einen Tiramisu-Hieber. Ich bin einfach riesen Tiramisu-Fan. Gib mir Tiramisu und ich bin glücklich. Das ist jetzt mein neues Ding. Mein Mann hat zum Beispiel auch, mein Mann hat Pistazien-Tiramisu zu Weihnachten gemacht. Schau, alles aus, selbst gemacht mit so Mascarpone. Boah, ja. Ich liebe Tiramisu. Und was nimmst du?
Ich nehme so ein krosses Himbeertörtchen mit einem Schoko, mit einem krossen Schokoboden.
Das klingt auch super.
Weißt du? Oh ja. Und dann nehme ich noch eins. Und dann esse ich leider bis an den Punkt, an dem ich sage, ah, jetzt ist mir ein bisschen schlecht, aber es war total lecker.
Bin ich dabei.
Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für all die Sachen, die ich lernen durfte und die du erzählt hast. Und ich hoffe, dass diese Sorglosigkeit auf dem einen oder anderen Wege wieder Einzug hält in dein Leben und du diese Sinnlichkeit, mit der an die Essen ja auch gekoppelt ist, dass du die immer behalten kannst, denn so sprichst du noch über Essen.
Wieder, würde ich sagen, wieder. Und deswegen war es auch ganz schön, das hier heute mit dir teilen zu können. Danke für deine Fragen und auch danke, dass wir trotzdem den Raum hatten, auch darüber zu sprechen. Es ist jetzt halt eine Mischung aus Sorgen und Sinnlichkeit, aber das ist auch okay. Das ist jetzt Teil meines Lebens und ich finde das auch gut, wenn ich das nicht verstecken muss, weil ich weiß, dass es ganz vielen anderen Menschen auch so geht und es kann trotzdem weiterhin schön sein und auch wieder schön werden und das finde ich schön, wenn du das auch gemerkt hast, dass es weiterhin so ist. Also vielen, vielen Dank für die Einladung und alles Gute auch für dich.
Du machst den nächsten, ich weiß, du hattest schon mal einen Diabetes-Podcast, aber der nächste, wie auch immer der aussieht, wird Sorge und Sinnlichkeit heißen. Das passt.
Danke dir und ciao.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.